Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönsten Seiten, dem Podcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Ich bin Sonja Longolius und neben mir sitzen Felix Müller von der Morgenpost. Hallo, hallo. Felix. Und Janika Gelinek vom Literaturhaus, meine Kollegin. Hallo Janika.
Moin, moin.
Moin, moin. Herzlich willkommen. Letzte Woche mussten wir den Podcast einmal verschieben, krankheitsbedingt. Heute findet er statt, Podcast Nummer 48. Aber immer noch ein bisschen verschnupft, oder? Du bist etwas...
Ja, ich sitze hier für alle Heuschnupfen-Leidenden dieser Welt, habe Taschentücher in jeder Hosentasche und entschuldige mich schon mal, falls ich unangemessen schniefe, auch wenn das irgendwie gar nicht zum Content passt.
Ja. Wer weiß, das finden wir noch heraus. Ich finde es jedenfalls super tapfer, dass du hier bist. Vielen Dank.
Ich bin auf dem Weg hierher von einem Hagelschauer überrascht worden. Also vielleicht stimme ich dann ein.
Du bist auch mit Leid.
Wunderbar. Also, es ist April, so ist das nun mal im April, aber wir sind alle tapfer Montagmorgen für Sie, für euch heute hier, um den Podcast aufzuzeichnen. Wir haben drei tolle Bücher dabei. Janika, du fängst an. Du hast Margaret Lawrence gelesen, Das Glutnest. Und willst du einfach gleich mal einsteigen, ein bisschen erzählen?
Ja, ich muss mich wahrscheinlich erstmal kurz rechtfertigen, dass ich es jetzt erst vorstelle. Es ist schon 2023 in der hervorragenden Übersetzung von Monika Bark im Eisele Verlag erschienen. Stand seitdem in dem Regal auf meiner Fensterbank und leuchtete mich schön rot an die ganze Zeit, weil ich diese Autorin sehr schätze, das auf jeden Fall lesen wollte. Aber leider ist sie nun mal tot, kommt nicht fürs Programm in Frage, schon rutscht es in der Wichtigkeit ein bisschen nach hinten, und damit wollte ich jetzt ganz dezidiert nochmal aufräumen, weil es für mich tatsächlich eine der großartigsten Autorinnen ist, die es meiner Meinung nach hier immer noch ein bisschen zu entdecken gilt, weil sie neben den beiden anderen, Margaret Atwood und Alice Munro, immer noch so ein bisschen unter ferner Liefen gehandelt wird. Ich weiß nicht, Felix, ob du es auf dem Schreibtisch hattest. Ich habe tatsächlich nur zwei Radiorezensionen gefunden, scheint also auch so, ne, irgendwie ein bisschen in der Publizistik unter den Tisch gefallen zu sein, völlig zu Unrecht. Es ist der dritte Band einer Trilogie, der sogenannten Manawaka-Trilogie, die in der kanadischen Provinz spielt. Und tatsächlich passiert auf der Oberfläche nicht allzu viel. Es geht um eine Frau, die mit ihren vier Kindern und ihrem Mann in einem Haus lebt, dort Hausfrau ist. Der Mann ist Vertreter, die Kinder sind klein und anstrengend. Und sie muss eigentlich nur mit diesem häuslichen Leben fertig werden. Und wenn ich meine Pointe jetzt einfach mal vorwegnehme, dann glaube ich, was den Roman so großartig macht, ist, dass es die formal perfekt gestaltete Mental Load ist, von der dieser Tage so viel die Rede ist. Das kannte man damals 1969, als er zum ersten Mal erschienen ist, glaube ich in der Form noch nicht. Aber das ist es, was den Roman so irre aktuell macht und einem zugleich zeigt, wo formal und stilistisch der Hammer hängt. Und ich dachte, ich lese euch ein ganz kleines Stückchen vor. Es ist nämlich eigentlich eben so ein ganz viel so Stream of Consciousness, was sich eben Stacy so den ganzen Tag denkt, wird aber eben immer unterbrochen von Dialogen, von Beschreibungen ihrer Umgebung. Und es ist relativ am Anfang, ist eine dieser endlosen Selbstgespräche, die sie mit sich führt, lautet so: Beim jüngsten Gericht wird Gott sagen, Stacy McIndra, was hast du mit deinem Leben angefangen? Und ich werde sagen, tja, mal überlegen, Sir, ich glaube, ich habe meine Kinder geliebt. Und er wird sagen, bist du dir deiner Sache sicher? Und ich werde sagen, lieber Gott, ich bin mir überhaupt keiner Sache mehr sicher. Also wird er sagen, dann fahr zur Hölle. Hier oben wird positiv gedacht. Andererseits vielleicht ja auch nicht. Vielleicht würde er sagen, keine Sorge, Stacy, ich bin mir da auch nicht so sicher. Manchmal frage ich mich sogar, ob ich überhaupt existiere. Und ich werde sagen, ich verstehe, was du meinst, Herr, geht mir genauso. Und so steigt man ein. Und das ist eigentlich, dass sie beschäftigt sich die ganze Zeit eigentlich so mit dem, was sie tun muss, und stellt das zugleich in Frage und ist dabei aber eben nur eine provinzielle Hausfrau irgendwo in Kanada, irgendwo in den 60er Jahren, in so einem völlig klassischen Ambiente. Und Das ist irre. Das ist wirklich ganz, ganz großartig.
Das wäre auch sofort meine erste Frage gewesen, weil mir ist dieses, also dialogische und monologische, dieser Wechsel, der da ja auch stattfindet, oder das Stream of Consciousness, wie du es gesagt hast, auch aufgefallen und dass der total Spaß macht, weil man einfach sofort in ihren Gedanken drin ist, da mitgeht und ob das sozusagen dich besonders begeistert hat, ja, offensichtlich war das ja gerade schon die Antwort, dieser Wechsel zwischen diesen sprachlichen
Ebenen. Ich glaube halt, das ist so, man könnte es halt, glaube ich, rein auf dieser inhaltlichen, was ist Care-Arbeit wert, Mutterschaft, Überforderung, irgendwann, natürlich, sie trinkt zu viel, irgendwann hat sie dann auch so kurzzeitig einen Geliebten und zum Schluss kommt zu allem Schrecken auch noch ihr Schwiegervater ins Haus, also so richtig so eine klassische Steigerungsdramaturgie an, was kann ihr noch zustoßen, damit sie noch belasteter wird. Also man könnte es rein auf dieser Ebene abhandeln. Und Margaret Lawrence ist eben deswegen so eine unglaublich gute Autorin, weil sie das halt formal gestaltet. Mhm. Also sie hat eben diesen Stream of Consciousness. Zwischendurch hat sie, ich muss zugeben, das tut manchmal richtig weh, diese Dialoge mit dem Ehemann, diese abends beide todmüde. Ich schwöre euch, ihr erkennt euch wieder. Ja. Das kommt sozusagen, wird einfach sozusagen kommentarlos mit eingebaut.
Die Dialoge dann, mit der großen Tochter?
Die Dialoge mit der großen Tochter, auch die tun weh. Also ja. Es ist, wie gesagt, hohes Lob nochmal gleich der Übersetzerin, die das eben in so ein sehr, sehr gut lesbares Deutsch gebracht hat. Und deswegen, es ist halt nicht nur diese inhaltliche Parallele, dass man sagt, okay, ja, Autofiktion, schön und gut, sondern wie gestaltet man das formal? Und da fängt ja für mich dann an, ne, die richtig gute Literatur zu entstehen, die eben über die Tagesaktualität hinaus interessant ist, dass man halt das, was 1969 in der kanadischen Provinz spielt, so unglaublich gut heute lesen kann.
Ja, und das ist eben 50 Jahre her. Und bringt genau diese Themen eben aufs Tableau, worüber wir heute auch immer noch reden. Und ich meine, 50 Jahre, das ist Ende der 60er, was für eine andere Zeit für Hausfrauen.
Ja, und umso mehr wundert es mich, dass das so ein bisschen unter Radar fliegt. Also
ich will nicht vorgreifen, aber ich muss die ganze Zeit an Autorinnen wie Gabriele Wohmann denken, die bei der Gruppe 47 aufgetreten sind und inzwischen auch in Vergessenheit geraten, weil diese Literatur, die sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit Familie, mit Care-Arbeit beschäftigt und das ins Zentrum stellt, ja lange Zeit aus dem Kanon verbannt war und als sogenannte Frauenliteratur diskreditiert wurde. Und ich glaube, das gilt nicht nur für deutschsprachige Autorinnen, sondern auch für kanadische, englischsprachige, für alle möglichen.
Ne? Ja, aber ich würde sie halt, und also da darfst mich gleich in kleine Stücke häckseln, weil ich irgendwie die Autorin der Gruppe 47 dafür nicht gut genug kenne. Was mich so überrascht, ist, dass das ist halt auch ein Unterhaltungsroman. Also der kommt nicht daher, also Gabriele Wohmann, also ich kenne sie nicht gut genug, aber das Letzte, was ich mit ihr in Verbindung bringen würde, wäre irgendwie witzig oder Humor. Ja. Und das ist hier nicht, das ist halt auch unglaublich lustig. Es hat diesen Drive und es ist aber eben auch ein Unterhaltungsroman. Es klingt in unseren Breiten immer gleich so abwertend. Aber desto umso mehr wundere ich mich, dass er das nicht in die Masse geschafft hat. So, und ich weiß nicht, ob Alice Munro vielleicht auch nur mit dem Nobelpreis wirklich breit wahrgenommen worden ist. Aber sie ist so eine typische Autorin, bei der ich mich frage, wie konnte das passieren? Weil sie nämlich in Kanada hat sie diese Anerkennung. Also das ist tatsächlich irgendwie hier ein Phänomen bei uns.
Ja, manchmal dauert es ja eben ein bisschen.
Hörst du den Appell, Felix?
Ja.
Hörst du
den Appell? Ja, ich höre ihn. Ja. Ich bin ihn ernst.
Wir hören ihn alle sehr deutlich und werden Margaret Lawrence lesen und aber auch die ersten beiden Bände, die nämlich
genau,
auch
also,
übersetzt sind.
Ich rede hier, wenn ihr mich nicht stoppt, rede ich ununterbrochen weiter, weil eine Laune Gottes, der steinerne Engel, auch gestalten eben auch Frauenleben in diesem fiktiven Manawaka. Und vielleicht abschließend, was so schön ist, auch da so unglaublich aktuell, alle versuchen sich halt so einen eigenen Raum zu schaffen. Also unter unendlichen Mühen, also der steinerne Engel ist es ganz toll, da bricht die irgendwie 90-Jährige nochmal aus, die haut richtig ab, weil sie eben zu Hause irgendwie von ihrem Sohn so terrorisiert wird, weil der sich halt irgendwie immer um sie kümmert und das will sie nicht. Und auch Stacy hier, ne, fährt dann so planlos mit dem Bus los, einfach um mal rauszukommen und weiß dann gar nicht mehr, oh Gott, ich muss ja nach Hause zu den Kindern. Also so Ausbruchsbewegungen aus diesem Häuslichen werden in allen drei gestaltet. Und ja, also gehen Sie einfach los, kaufen Sie alle drei, Sie werden sich nicht, werden es nicht bereuen.
Gut, versprochen. Von Margaret Lawrence, das Flutnest, das in den 60er beziehungsweise Ende der 60er Jahre
1969
erschienen. Gehen wir jetzt in die Zukunft mit Elias Hirschel. Sein neuester Roman heißt Content und ist bei Solnay erschienen in diesem Jahr. Und es war ganz interessant beim Lesen. Ich habe angefangen zu lesen und dachte so, ich kenne das irgendwie. Woher kenne ich das denn? Und dann fiel mir wieder ein, dass er nämlich bei uns gewesen ist. Das hatte ich nicht wirklich vergessen, aber ich hatte sozusagen die direkte Verbindung vergessen. Wir hatten hier nämlich 2022 eine Reihe und Kunstinstallation Flexploitation. Und da ging es um digitales Arbeiten. Und er war auf einem Panel mit eingeladen und hat Teile aus dem Roman, die damals eben noch in der sehr rohen Frühfassung waren, vorgetragen. Und es war ganz interessant, dann beim Lesen plötzlich sich zu erinnern, ah ja, da bist du schon mal gewesen an diesem Ort und du hast diese Charaktere zumindest ansatzweise schon mal kennengelernt. Also, Content ist der neue Roman, jetzt erschienen, ist eine weibliche Protagonistin, Ich-Erzählerin, die in einer, wie ich meine, fiktiven Stadt, könnte auch irgendwo im Ruhrpott sein, lebt, ein ehemaliges Bergbaugebiet. Der Stadtteil, in dem sie wohnt und arbeitet, wird auch die Staublunge genannt. Und der ganze Roman spielt auf einer stillgelegten Zeche. Also das heißt sozusagen, der Untergrund unter dieser Zukunftsvision ist eine alte Zeche. Die Protagonistin arbeitet für eine Clickbait-Firma, also eine Internet-Firma, die sich Smile Smile nennt und ist so Texterin und Content-Produzentin. Also das heißt, sie schreibt Hitlisten, sogenannte Listicles, sowas wie die 11 skurrilsten Skiunfälle der Stars oder irgendwie 11 großartige Tipps, wie man sein Leben besser gestalten könnte.
Nummer 3 wird dich aus den Socken hauen.
Nummer 7. Immer Nummer 7. Und aber auch völlig absurde irgendwie. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben. 14 Celebrity-Doppelgänger, die ihrerseits Doppelgänger haben. Oh mein Gott. Und so, also solche Listen fabriziert sie in dieser Clickbait-Fabrik, in dieser Internetfirma, die völlig dubios und skurril ist. Und es ist aber eine geniale Idee, wie ich finde, diese neue, schöne, angeblich schöne neue Arbeitswelt auf diese alte Zechenwelt, auf diese alte Bergbauwelt zu bauen, weil das so ein bisschen gleich irgendwie so Analogien bei mir geschaffen hat zwischen untergegangener Arbeitswelt, also den Bergbau gibt es nicht mehr oder nur noch in ganz kleinen Teilen, und dieser neuen, sehr merkwürdigen Arbeitswelt, und man fragt sich sofort, wie lange hat die eigentlich Substanz und kann bestehen. Das Ganze ist eine ziemlich düstere Dystopie, also ich möchte nicht in dieser Welt leben, die Elias Hirschel da erschaffen hat, und gleichwohl sind ganz schön viele Teile, wo man sich irgendwie auch wiedererkennt, also sozusagen der Umgang mit dem Internet und was in der digitalen Arbeitswelt so vonstatten geht. Und es ist aber gleichzeitig auch sehr, sehr lustig. Also es ist niemals so zu dark oder zu dunkel. Also das ist es auf keinen Fall. Diese Arbeitswelt, die er da beschreibt, ist, die Menschen sind total entfremdet. Also von sich miteinander, aber vor allen Dingen auch von dem, was sie da produzieren. Es sind völlig sinnlose Inhalte. Es ist alles redundant, es ist alles extrem langweilig eigentlich auch, so dass unsere Protagonistin irgendwann ein Computerprogramm entwirft, der das Programm übernimmt dann ihre Aufgaben. Wunderbar, sie muss eigentlich dann gar nichts mehr tun. Und das Spannende, finde ich aber, sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie hat zu ihren Arbeitskolleginnen. Also da ist einmal die Karin, mit der sie befreundet ist, die auch die beste Texterin eigentlich in der Firma ist, dann aber krank wird, verrückt wird, in die Psychiatrie kommt, ob dieses Jobs. Es ist jemand da wie Martha, eine andere, die die ganze Zeit Nokia-Handy schreddert und das für YouTube aufnimmt. Also diese ganzen absurden Challenges, die man vielleicht aus dem Netz kennt oder so, werden da aufgegriffen. Kommen auch noch ein paar Freunde und Lover vor. Ich finde ganz interessant, so zu sehen, dass diese entfremdete Arbeitswelt wird diesen Beziehungen gegenübergestellt, die eben ihr doch etwas bedeuten, wo zwischenmenschlich doch etwas geschieht. die finde ich sehr relativ liebevoll beschrieben und haben so einen Kontrast für mich zu diesem wirklich sehr kalten technischen der Arbeitswelt. Ja, ich finde, seine Sprache ist ziemlich humorvoll und bissig und er beschreibt einfach so Internetphänomene ziemlich klar und eindeutig. Und ich fand es einen interessanten Ritt durch so eine Dystopie und hoffe, dass wir niemals da ankommen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch reinlesen können? Wie ging es euch?
Ich habe sofort auf die Leseliste gesetzt, nachdem ich den Inhalt mir in Zusammenfassung durchgelesen habe. Und ich habe natürlich auch sofort an Berit Lanz gedacht.
Ja.
Und an das Buch Automaton, das ja auch in dieser neuen Arbeitswelt spielt. Also da geht es, glaube ich, nicht um Listicles, sondern um andere Tätigkeiten, die man sinnloserweise so den ganzen Tag am Computer verbringt, tun kann. Und ich finde das absolut spannend und zeitgemäß. Mich triggert schon der Titel Content.
Weil ja. Das so ja, aber weißt du, also was ich mich gefragt habe, ich hab tatsächlich ein ganzes Stück gelesen und es dann irgendwann zur Seite gelegt, weil ich den, also um so ein bisschen blödes Wortspiel, aber es war mir irgendwie zu viel Content. Mhm. Und mir, ich würde dich mal fragen, was glaubst du denn, wie stellt sich der Autor dazu? Auch formal, weil das, also ne, was da habe ich jetzt gerade eben eine der unerwarteten Verbindungen zu meinem Buch gesehen oder warum ich da dann irgendwann so angestrengt war. Man bekommt halt irre viel Informationen, auch irgendwie witzige, auch irgendwie ne, strange. Und irgendwann merkte ich so, nee, da ist gar keiner, außer dass es halt so ein bisschen ironisch witzig mit ja, Smile, Smile und ja, auf der Zeche. Aber das ist mir irgendwie eigentlich schon so ein bisschen zu plakativ. Mhm. Wie würdest du denn die formale Gestaltung des Content sehen oder wird die halt gerade genau nicht übernommen, weil wir das machen sollen oder weil das ein Problem des Internets ist oder...
Also ich finde, beim Lesen ging es mir so, dass er das genau widerspiegelt in seiner Form und in seiner Sprache. Das Problem, sage ich jetzt mal, oder diese neue Welt des Internets. Also das stimmt, da kommt ganz viel Inhalt auf dich zugeschwemmt, so wie das Internet eben auch ist. Und das kannst du, musst du irgendwie verarbeiten oder auch nicht. Also es gibt so ein paar Seiten, die habe ich auch überblättert, nämlich wenn der Computer dann diese Listicles übernimmt. Ich konnte das wirklich physisch nicht lesen, es sind aber nur 2 oder 3 Seiten. Es geht gar nicht darum, dass es ein langer Teil des Romans ist. Eine völlige Überforderung, die da geschaffen wird. Also ich würde eher argumentieren, dass er das sprachlich sogar nutzt, dieses Phänomen. Also eine Schwemme von Inhalt kommt auf dich zu und du musst eigentlich anfangen zu sortieren, wo kann ich sozusagen anklicken, also wo bin ich dabei und wo sage ich, naja, das sagt mir irgendwie nichts. Also es gibt ja auch relativ viele so popkulturelle Referenzen, wo ich mir sicher bin, dass ich wahrscheinlich Hunderte nicht entdeckt habe und ganz stolz bin, dass ich die Fight Club-Referenz mit der Brand in der Wohnung irgendwie für mich entdeckt habe, aber da gibt's ganz viele. Also ich würde es, glaube ich, so beschreiben, dass ich's gelesen habe wie ein Schwall von Inhalt und ich muss sortieren da drin in diesem sprachlichen zu viel, was für die Geschichte oder für die Figuren für mich wichtig ist. Ich bin aber gut mit den Figuren klargekommen. Also ich finde zum Beispiel diesen Freund Jonas grandios. Also das ist ein Boyfriend-Lover, den sie da hat, der immer wieder neue Start-up-Ideen hat. Und in so einer völligen Verzweiflung aus Katastrophen, weil zeitgleich, muss man vielleicht erzählen, findet auch noch sowas wie Klimakatastrophe statt. Also ne, irgendwie dieses Bergbaugebiet füllt sich mit Wasser, es gibt Überschwemmungen, es gibt Erdbeben. Und aus jeder Katastrophe versucht Jonas, ein neues Start-up zu gründen. Also eine private Feuerwehr oder einen privaten Pumpdienst und so. Und das ist irgendwie so... Das ist so niedlich naiv und es ist verzweifelt und es ist aber auch grauenhaft. Es entsteht ja auch aus dieser Geschichte mit der Mutter und so weiter. Also ich finde diese Figuren in ihrer Kurzlebigkeit, das ist ja auch ein relativ dünnes Buch und Jonas kommt jetzt nicht so oft vor, zeichnet er sie mir ganz interessant. Also ganz vollständig eigentlich, dass ich mir den Rest sozusagen in meiner Fantasie bilden kann.
Aber du hast schon häufig das Erlebnis wie am Smartphone, wenn du nicht genau weißt, was soll ich jetzt eigentlich anklicken hier? Also es ist zu viel.
Ja, es ist natürlich, es funktioniert ja anders. Ich scrolle ja nicht durchs Buch. Ich überlege gerade, was ich darauf antworten kann. Ich habe, wie gesagt, also es gibt einfach diese Passagen, wo ich dachte, ah ja, habe ich verstanden. So, okay, habe ich verstanden. Und dann konnte ich nicht alle lesen, weil ich dachte so, okay, jetzt irgendwie, ich lese jetzt nicht, ich weiß nicht, 150 Listicles. Hm. So, bin dann ein bisschen vorgesprungen. Aber ansonsten, das ist eigentlich die einzige Stelle, muss ich sagen. Schweigen. Ja, ihr müsst es halt selber lesen.
Überforderung.
Völlige Überforderung. Genau. Ja, es ist etwas, wo wir vielleicht auch nicht hinwollen. Also eine Zukunftsbeschreibung, die vielleicht auch das Schlechteste aus dem Internet zusammenträgt, plus Klimakrise. Und gleichzeitig habe ich da drin in diesen Beziehungen, um es nochmal kurz abzuschließen, eben etwas Positives entdeckt, weil die sehr liebevoll sind, wie eigentlich die Charaktere miteinander umgehen. Und es gibt auch so einen etwas positiveren Ausblick. Gut. Springen wir zu deinem Buch, wo wir schon fast ein bisschen waren, Felix, weil du schon die Querverbindung
Ich habe versucht, eine zu ziehen.
Nicole Seifert hast du mitgebracht.
Genau, Nicole Seifert, ein Sachbuch, aber ein literaturwissenschaftliches, / literaturhistorisches Sachbuch. Insofern ist es hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorin der Gruppe 47. Die Gruppe 47 ist ja häufig erzählt worden als wichtigste Institution der bundesrepublikanischen Nachkriegsliteratur, wo Uwe Johnson, Günter Grass, Peter Handke, Martin Walser
und so weiter.
You name it. Und man merkt schon an der Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, da fehlt was.
Was könnte das sein?
Und diese schmerzhafte Lücke füllt dieses wunderbare Buch und erzählt eigentlich die Geschichte der Gruppe 47 nochmal vollkommen neu und auf ganz erfrischende Weise neu, mit Einblicken in das Schreiben der Autorinnen, die da aufgetreten sind, mit Einblicken in ihre Ästhetik, in ihre Themen, aber natürlich auch in die Ausgrenzungsmechanismen, mit der die Gruppe 47 versucht hat, erfolgreich es auch geschafft hat, Autorinnen aus dem Kanon rauszuhalten und im Grunde genommen in die Vergessenheit zu stoßen. Also welche Autorinnen fallen uns überhaupt ein, wenn wir an die Gruppe 47 denken? Ingeborg Bachmann zuerst. So, aber auch die ist schon ein Beispiel dafür, wie das da gelaufen ist und funktioniert hat. Wenn man sich die zeitgenössische Presseberichterstattung anguckt, dann hat man es da mit einem scheuen Reh zu tun, das eigentlich über ihr Äußeres definiert wird. Der Spiegel hat eine Titelgeschichte gemacht, was damals eine Sensation war, für eine junge Lyrikerin, Schriftstellerin, die dort auftritt, mit einem großen Kopfporträt. Und es geht in diesem Text eigentlich so gut wie überhaupt nicht um ihre Texte. Es geht um ihr Äußeres, es geht um ihr Auftreten. Sie wird gleichzeitig mystifiziert von den Mitgliedern der Gruppe 47. Sie gilt als Nymphe, als Melusine, als zerbrechliches Wesen. Sie braucht auch Protektion. Es gibt immer bei den Frauen sogenannte Entdecker in der Gruppe 47, also Männer, die sich was darauf einbilden können, diese Frau entdeckt zu haben. Es gibt Grenzen für diese Frauen, es gibt Verbotszonen. Sie dürfen Gedichte vortragen. Am Roman wird es schon schwierig. Reichranitzky hat ja irgendwann postuliert in der Nachkriegszeit, dass Frauen das gar nicht können, absurderweise. Ja. Und so kann man hier wirklich den Kanon nochmal befragen und auch wirklich neu sortieren und sich auch selbst irgendwie ein bisschen ein Stück weit in Frage stellen. Denn natürlich hat man sich ein bestimmtes Bild von der Gruppe 47 gemacht und wie unvollständig es ist, sieht man, wenn man dieses Buch liest. Man kann Autorinnen wie Gisela Elsner neu entdecken. Gabriele Bohmann habe ich schon genannt. Es gibt noch eine Reihe von anderen Autorinnen, Ilse Eichinger natürlich, die dort geschildert werden, deren persönliche Erfahrungen Nicole Seifert recherchiert hat. Und die sich, wie ich finde, auch auf eine sehr lustige Weise und äußern zu diesem Vorgang. Ne? Man muss sich ja die Gruppe 47 als so eine Art Literaturtribunal vorstellen. Also es hat sich da irgendwann eingebürgert, dass jemand auf der Bühne neben Hans-Werner Richter dem Einladenden Platz nimmt, seinen Text vorträgt und danach, ähnlich wie beim Bachmann-Preis, das in Klagenfurt heute noch gehandhabt wird, danach dann halt die Kritikerrunde eröffnet wird und das hat man dann schweigend zu erdulden. Ist ja eigentlich eine etwas merkwürdige Art, überhaupt über Literatur zu reden. Ne? Also dieses dieses richterliche, dieser richterliche Habitus, mit der auch mit Schärfe, mit Härte über Texte geurteilt wird. Und das hat auch immer wieder dafür gesorgt, dass Frauen da außen vor geblieben sind. Also man lernt sehr viel über Frauenfeindlichkeit durch dieses Buch. Wie funktioniert das eigentlich, dass Frauen aus der Kunstgeschichte, aus der Literaturgeschichte im Besonderen rausgehalten werden, dass sie in Vergessenheit geraten?
Ich fand es besonders ärgerlich beim Lesen, dass ich so dachte, ja, dann hätten sie sie wenigstens ganz raushalten sollen. Aber zum Tanzen und zum Kochen waren sie irgendwie noch gut genug. Da sollten sie unbedingt dabei sein. Ja. Also es war ja sozusagen fast noch schlimmer, möchte man meinen, weil sie mussten irgendwie Staffage und Nymphe und irgendwie Muse sein.
Also mich interessiert auch immer die Frage, und diese Literatur hat das zeitweise ja auch postuliert, direkt nach 45. Inwiefern gab es eine Zäsur, einen Kulturbruch, einen Neuanfang, eine sogenannte Stunde Null? Und wo gab es Kontinuitäten? Und das Frauenbild des Nationalsozialismus wird in dieser Gruppe eins zu eins weitergepflegt. Mhm. Der Mann hat Erwartungen an die Frau und die Frau hat Pflichten gegenüber dem Mann. So, dieses Frauenbild existiert da noch über Jahrzehnte hinweg bis in die 60er Jahre hinein. Es gibt die Geschichte 1952, wo die Gruppe 47 sich trifft und dann trifft man sich auch mit dem Intendanten eines Fernsehsenders und dann geht die Truppe ins Bordell. Und Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann sind dabei. Und danach schreibt Hans-Werner Richter einen bekannten Text darüber, ach, da haben die sich aber ein bisschen unwohl gefühlt wohl. Ne? Also man liest das und man wird wirklich wütend. Man wird wirklich wütend. Der letzte Satz dieses wichtigen Buches ist, was uns entgangen ist. Und das ist genau die Quintessenz. Also es ist hier unheimlich viel durch diesen männlichen Blick an Literatur von Frauen nicht gesehen worden und aussortiert worden.
Und zugleich könnte man ja auch eigentlich, also diese Zitate sind ja zum Teil so unglaublich, wie Dichterin wie Bachmann, wie Eichinger, ne, auf einfach so äußere Merkmale und das, weil die auch irgendwie dann so niedlich und ein bisschen schüchtern und so sind, also reduziert werden. Und dass uns das aber heute so aufstößt, also zeigt ja, dass wir auch schon einen ganz guten Weg zurückgelegt haben. Ja. Und da wäre auch meine einzige kleine Kritik an dem Buch, dass ich finde, dass sich Nicole Seifert da ab und zu sehr wegtragen lässt und glaubt, sie müsse das noch kommentieren. Also, dass sie dann so schreibt, irgendwie riecht das, ne, die, oder diese verquasten Sätze und immerhin schreibt dann noch Arnold irgendwie XYZ und also kommentiert.
Braucht es fast nicht.
Es braucht es eigentlich nicht. Und ich habe an einigen Stellen gedacht so, ach komm, schwächt doch damit nicht das Panorama, dass du uns jetzt so ganz deutlich irgendwie machen musst, wie wir das zu lesen haben, dass eins zu eins gelingt dir das. Und ich meine, ich finde, das ist eins der großartigsten Titel, die ich je bei einem Buch gesehen habe. Einige Herren sagten etwas dazu. Ja. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also da ist auch sozusagen so diese feine Ironie drin. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt ein Bachmann-Zitat. Einige Herren sagten was. Ja, und mehr gibt es dann eigentlich auch nicht dazu zu sagen, was die Herren der Gruppe 47 über die Dichtung der Damen zu sagen hatten. So, ne?
Sagen wir mal, die Quellenlage ist sehr dünn, aus der Nicole Seifert da irgendwie zehren konnte, weil es gab eben
diese wahnsinnig, ne, das ist auch so interessant, ne, dass einige Herren das ja auch Jahrzehnte später nicht merken. Also sozusagen, dass überhaupt kein Selbstreflexionsprozess stattgefunden hat. Und ich finde, durch dieses ganze Material, was sie aufgearbeitet hat, ne, ja auch mannigfache Promotionen und Biografien zum Thema auswertet, dadurch stellt sich das halt schon so da und auch der Weg, den wir zurückgelegt haben. Mhm. Da braucht es dann eigentlich sozusagen den Autorinnenkommentar gar nicht mehr, dachte ich,
ja,
oder?
Vielleicht doch für jemanden wie mich, der wirklich mit der Nase draufgestoßen werden muss, weil er irgendwie bisher irgendwie immer den männlich gelesenen Kanon vor Augen geführt bekommen hat und auch internalisiert hat, ist es vielleicht nicht schlecht, das nochmal richtig gesagt zu bekommen.
Aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, und welche der Schriftstellerinnen und Dichterinnen interessiert dich jetzt? Also hast du schon angefangen, jetzt eine oder mehrere von diesen Schriftstellerinnen zu lesen oder wiederzuentdecken? Weil ich meine, das ist total ehrenwert und richtig gut, dieses Buch. Und wir sollten das alle lesen. Und dann muss ja aber der nächste Schritt natürlich logischerweise sein, die Dichterin selbst zu lesen?
Ich denke, dass ich die bereits erwähnte Gabriele Wohmann gerne lesen möchte. Ja. Und noch, ich habe auch irgendwo den Roman Schönes Gehege zu Hause. Ich muss ihn mal raussuchen. Aber die Schwierigkeit und auch die Konsequenz dieser permanenten Exklusion von Frauen ist ja auch, dass es keine Gesamtausgaben, keine Neuauflagen gibt, dass die Bücher zum Teil wirklich weg sind. So, also die sind nicht mehr so leicht zu bekommen von all diesen Frauen. Es sei denn, es handelt sich um Ingeborg Bachmann oder Ilse Eichinger. Da ist es noch möglich. Aber bei Gabriele Wohmann ist es, glaube ich, schon um einiges schwieriger. Und sie hat sich, auch das zeichnet sie gegenüber der Literatur, die sonst so in der Gruppe 47 produziert worden ist, aus. Sie hat sich auf eine sehr intensive Weise fokussiert auf zwischenmenschliche Beziehungen nach dieser Katastrophe, Urkatastrophe, nach dieser schlimmen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Und hat da auch beschrieben, wie sozusagen immanent diese Erfahrungen in Körpern und Seelen präsent geblieben sind. Das ist ein Thema, das der Rest der Gruppe 47 eigentlich fleißig ausgeblendet hat. Also da sollte es eigentlich nicht darum gehen. Es sollte darum gehen, nach vorne zu schauen, zukunftsgewandt zu sein. Stunde Null kam dann ein bisschen in den 60er Jahren wieder rein. Günter Grass hat mit der Blechtrommel 58 ja auch das Thema dann aufgegriffen. Aber lange, lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann Tabu. Genauso wie Exilschriftsteller ja auch tabuisiert waren.
Und auch nicht eingeladen.
Ja. Wie sozusagen auch die Traditionen vor 1933 tabuisiert waren. Ne? Also jede literarische Spielart jenseits eines bestimmten besonders sachlichen Realismus war verpönt. Und Frauen haben dagegen verstoßen. Und das war natürlich ein schöner Hebel, um sie dann rauszuschmeißen und auch Coram Publico fertig zu machen, wie es da wieder und wieder geschehen ist. Nicht nur mit Frauen, auch mit Männern, aber mit Frauen besonders gern.
Ja, man kann sagen, diese ganze Vereinigung wird einem mit der Lektüre nicht sympathischer.
Wird einem nicht sympathischer, Nein, das stimmt.
Aber wir nageln dich jetzt einfach darauf fest. Ich mache das jedenfalls. Irgendwann würde ich dann gerne Gabriele Wohmann oder eine der anderen Schriftstellerinnen hier im Podcast von dir besprochen wissen.
Okay.
Das halte ich einfach mal fest.
Ja, du hast recht, weil es gibt ja immer so diesen Gestus des Wiederentdeckens. Ja. Und dann manchmal erschöpft es sich dann genau darin. Ne, dann hat man so ein moralisches Hochgefühl von, ja, jetzt ist sie ja wieder auf dem Schirm. Ja. Aber da geistert sie dann einmal rüber.
Da gehört ein bisschen mehr dazu. Genau, aber trotzdem vielen Dank, dass du dieses Sachbuch von Nicole Seifert mitgebracht hast mit dem wunderbaren Titel, weil jetzt können wir nämlich alle anfangen, diese Schriftstellerin zu lesen.
Oder Margaret Lawrence.
Oder Margaret Lawrence, oder das ist kein Widerspruch, genau, oder und. Vielen Dank für diese Runde und wir hören und sehen uns bald. Habt einen schönen Tag.
Ebenso.
Ja, auch. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.